Gottes Heil für den ganzen Menschen. So lautet das Thema der Fränkischen Glaubenskonferenz 1993. Es spricht Reinhold Rute aus Wuppertal. Herr Rute ist ein erfahrener Psychotherapeut, Eheberater und Seelsorger. Als Referent und Autor widmet er sich den vielfältigen Fragen einer ganzheitlichen Lebensberatung. Sie hören die Aufzeichnung der Konferenzversammlung vom Sonntagnachmittag, dem 10. Oktober 1993 in der Nürnberger Meistersingerhalle zum Thema »Wenn die Seele schreit«.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, wenn man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und in Matthäus Kapitel 11 haben wir das bekannte Wort unseres Herrn: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn Sie können, darf ich Sie bitten, sich zum Gebet zu erheben. Herr, wir Menschen mögen keine schreienden Menschen, auch keine schreienden Seelen. Und wir haben viele Methoden entwickelt, das Schreien umzulenken, zuzudecken, zu überhören oder mit Patentantworten zu stillen. Auch wir als Christen haben oft verlernt, dass wir Schreie zulassen und dass wir auch vor dich treten, mit dem, was in uns schreit, und uns damit dir überlassen. Ich danke dir, dass wir heute Mittag aus berufenem Mund Antworten bekommen, die keine Patentantworten sind, sondern Hilfen sind, gerade für die Seele, die wir manches Mal übersehen und oft auch mit Falschem stillen wollen. Hab Dank, dass wir so auch heute Nachmittag von dir her Klarheit bekommen und dass du, der lebendige Herr, auch uns rufst, dass wir zu dir kommen dürfen, mühselig und beladen, wie wir sind. Herr, das befreit uns, das macht dankbar. Wir beten dich darüber an und wir geben dir die Ehre, dir, unserem Herrn. Amen. Ich darf bitten, die Plätze einzunehmen.
Das Konferenzthema lautet Gottes Heil für den ganzen Menschen. Wir haben uns heute Morgen mit dem Thema beschäftigt, wenn die Organe schreien. Heute Nachmittag also, wenn die Seele schreit. Beide Dinge gehören ganz fest miteinander zusammen, auch wenn wir sie jetzt getrennt behandeln. Liebe Schwestern und Brüder, seit Adam und Eva und alle Kinder und Kindeskinder danach, die geboren wurden, sind Seelen. Nicht der Mensch hat eine Seele, nein, der Mensch ist eine Seele. Ein Auto kann ich haben, eine Uhr kann ich haben, einen Fernseher kann ich haben, Seele ist man. Seele bin ich. In der Schöpfungsgeschichte heißt es ganz unmissverständlich, und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und jetzt der wichtige Satz. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Was heißt das? Der lebendige Odem, der wurde dem Menschen nicht in irgendein bestimmtes Körperteil eingehaucht. Die Seele, die sitzt nicht an irgendeiner unerklärlichen Stelle unserer Persönlichkeit. Nein, das neue Wesen, der Mensch, der da von Gott geschaffen wurde, ist die lebendige Seele. Und zwar vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn ich hier in meinen Finger steche, steche ich in meinen Körper und gleichzeitig steche ich in die Seele. Nicht umsonst spricht das Alte Testament von Seelen, wenn sie Menschen meint. Der Begriff hat sich bis heute erhalten, obwohl er so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, wenn wir sagen, der Ort hat 300 Seelen. Selbstverständlich sind da keine körperlosen Wesen gemeint, sondern Menschen aus Fleisch und Blut mit diesem Leben Gottes. Die Seele meint den ganzen Menschen. Aber wir haben ihn aufgespalten, komischerweise. In der Vergangenheit und häufig bis in die Gegenwart hinein handeln wir so, dass Christen, wenn sie Glaubensprobleme haben, zum Pastor gehen, zum Theologen gehen. Wenn die Christen seelische Probleme haben, Phobien, ich will mal so einige nennen, Angstneurosen, Zwangsneurosen, Errötungsfurcht, Stottern, sexuelle Störungen, ich habe nun mal so einige seelischen Schwierigkeiten genannt, dann geht man zum Seelenarzt, zum Psychotherapeuten. Und wenn der Mensch krank ist, wenn er körperliche Probleme hat, ich nenne wieder nur einige, Magengeschwüre, Verstopfung, Bluthochdruck, Migräne, Herz- und Kreislaufkrankheiten, dann geht er zum Arzt. Deutlich wird, der Mensch wird aufgespalten. Er wird in Teile zerlegt. Im Grunde ist das unbiblisch. Selbstverständlich kommen wir auf der anderen Seite nicht drum rum. Wir brauchen Fachleute überall für alles. Aber verstehen Sie, je mehr Fachleute wir haben, teilen wir den Menschen auf. Und das ist im Grunde unbiblisch. Jesus hat den ganzen Menschen gemeint. Jesus vergab Sünden und heilte viele Krankheiten. Wir haben vorhin die Worte hier gehört. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr Seelenprobleme habt, die Seelenschmerzen, ladet die ab. Und jetzt aber für uns gilt folgender Satz. Zitat aus dem Matthäusevangelium: Geht aber und predigt. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und jetzt der zweite Satz. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Geister aus. Beide Dinge gehören zusammen. Zwei Akzente kennzeichneten seine Jünger und seine Nachfolger bis heute. Verkündigt und heilt, evangelisiert und macht Kranke gesund. Immer beides. Seele meint den ganzen Menschen. Ich komme zum ersten Punkt. Die Signale der Seele spiegeln sich auch in unseren Sprichwörtern nieder. Wir sagen, in seinem Seelesein wird der Mensch ja von den unterschiedlichsten Gefühlen bewegt. Wir sagen, jemand wird von Verzweiflung gequält. Jemand wird von Trauer niedergedrückt. Jemand wird von Hass überwältigt. Jemand wird von starkem Ehrgeiz gepackt. Jemand wird, wir haben das eben gesungen, singend gehört, jemand wird von Freude übermannt. Eine ganz menschliche Freude, eine Freude aus Jesus Christus. Jemand wird von Wut und Zorn angestachelt. Merken Sie, alles seelische Reaktionen. Das Seelenleben spiegelt sich in unserer Umgangssprache wider. Wir sagen, das tut mir in der Seele weh. Zwei Menschen sind ein Herz und eine Seele. Das ist eine Seele von Mensch, sagen wir. Das hat er mir auf die Seele gebunden, sagt jemand. Oder wir sagen, das ist ein seelenloser Mensch. Alkohol ist ein gefährlicher Seelentröster, sagen wir. Er hat seine Seele ausgehaucht. Wir können alle drei Übersetzungen bringen. Psyche steht da wohl im Griechischen. Die Psyche. Er hat sein Leben ausgehaucht. Er hat seinen Geist ausgehaucht. Er hat seinen Atem, den letzten Atem von sich gegeben. Immer das Gleiche. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Signale der Seele, erster Punkt, spiegeln sich in Sprichwörtern wider. Unser Leben spiegelt, wir haben es gehört, positive und schlechte Gefühle wider, destruktive und liebevolle Gemütszustände. Darum kann unsere Seele mit dem Herzen reagieren, mit Hass reagieren, mit Lieblosigkeit reagieren, mit Neid, mit Eifersucht, mit Angst. Unsere Seele reagiert mit Angst. Wer sitzt hier heute Nachmittag, der keine Angst hat? Ich könnte Ihnen ein bisschen davon erzählen. Wenn der Vortrag nachher zu Ende ist, dann fasse ich hier mal runter, ja? Dann merke ich, wie viel Angst da im Spiel war, ja? Das kann ich an dem Schweiß, kann ich das feststellen. Schweiß ist Angst, haben sich darüber mal Gedanken gemacht. So hängen Leib und Seele auch an dieser Stelle zusammen. Aber da reagiert die Seele über den Körper. Wir reagieren mit Resignation. Wir reagieren mit Ehrgeiz. Wir reagieren mit Bitterkeit, mit Depressionen. Das ist ein seelisches Verhalten. Wir reagieren mit Hochmut, mit Wut im Bauch, mit Zorn und so weiter und so weiter. Wir würden sehr schnell noch zig andere Dinge finden, wo die Seele reagiert. Eine Fülle von seelischen Empfindungen, die immer auch mit entsprechenden, und das ist der Punkt, mit entsprechenden Gedanken, mit entsprechenden Vorstellungen, mit entsprechenden Fehlhaltungen und Sünden einhergehen. Es gibt es nicht, dass einer nur Gefühle hat und da hängen keine Gedanken dran. Das gibt es nicht. Untersuchen Sie das mal, ja? Ganz kleines Beispiel. Meine Frau und ich waren in der Schweiz bei einem ganz bekannten Mann, der als Psychiater Psychotherapie betreibt. Und er sagte, ich habe jetzt eine neue Sache entdeckt, wie ich mit Depressiven umgehe. Ich sage zu Ihnen, zu einem Depressiven, passen Sie mal auf, setzen Sie sich mal an den Tisch, Brust raus, und jetzt ballen Sie Ihre Hände, Ihre Fäuste, Pobacken zusammen, Rücken geradeaus, den ganzen Körper gestrafft, und jetzt sprechen Sie mal depressiv. Was denken Sie jetzt? Das geht überhaupt gar nicht. Denn in dem Augenblick, wo alles gespannt ist, da kommt eine ganz starke Sprache raus, ja? Aber in dem Augenblick, wo Sie jetzt machen, wo überall die Kraft raus ist, dann reden Sie resigniert. Spüren Sie den Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen? Es gibt keine selbstständigen Gefühle, auch wenn die manchmal schneller sind. Sie hängen immer mit den Gedanken zusammen. Und von daher tut Buße, wir haben das heute Morgen schon gesagt, ändere deine Gedanken, ändere deine Gesinnung. In all den Dingen, die wir gerade genannt haben, Hass, Lieblosigkeit, Neid, Eifersucht und so weiter. Es sind immer böse Gedanken damit verbunden. Es gibt es nicht, dass einer hässlich ist und er denkt nicht hässlich. Das machen Sie mir mal klar. Unmissverständlich werden in der Bibel Hass, Lieblosigkeit, Neid, Eifersucht, Hochmut, falscher Ehrgeiz als Sünden bezeichnet. Und wie seelische Probleme den ganzen Menschen beziehungsweise sein ganzes Wesen beeinträchtigen, schädigen, ja töten können, möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Ich nehme ein Tierbeispiel, weil das bei Tieren ja ähnlich ist. Ich hätte auch ein menschliches Beispiel wählen können. In einem Zoo in Amerika wird ein Versuch gemacht böser Versuch. Ein Schimpansen-Affenpaar, ein Männchen und ein Weibchen, die ja sehr eng in einem Käfig zusammenleben, werden getrennt. Die Schimpansin, die mit einem Mann zusammenlebte, wird jetzt mit einem anderen Mann im Käfig direkt daneben eingesperrt. Ein Drahtkäfig. Der Schimpansenmann, der ehemalige von dieser Schimpansin, kriegt alles mit, was da jetzt passiert, im Käfig nebenan, wo die zwei zusammengepackt worden sind. 4 Wochen später war das Männchen tot, im Käfig nebenan. Der Schimpansenmann, der eigentliche Mann dieser Schimpansin, von der er getrennt wurde, war an Gram gestorben. Er war an gebrochenem Herzen, sagen wir ja, gestorben. Er hat die Kränkung nicht überstanden. Er erlebte, wie das Weibchen von dem fremden Männchen umworben wurde. Wir kennen das. Kennen Sie das auch? Kränkungen machen krank. Kränkungen können den Tod zur Folge haben. Ich könnte viele Beispiele aus 20-jähriger Beratungspraxis erzählen, wo Menschen schwer krank geworden sind durch Kränkungen. Menschen und Tiere können so reagieren. Leib und Seele, ist das deutlich, sind nahtlos miteinander verbunden. Seelisches Leid ist ganzheitliches Leid. Seelisches Leid macht Leib, Seele und Geist krank. Der Mensch leidet vom Scheitel bis zur Sohle. Und der zweite Punkt. Viele Krankheiten und leib-seelische Störungen sind hausgemacht. Wir sprechen, heute Morgen schon gesagt, von psychosomatischen Störungen. Also von Leib-Seele-Störungen. Mir geht es um den Anteil bei Krankheiten, bei Störungen, bei Schwierigkeiten, für die wir Christen selbst ein Stück Verantwortung tragen. Ein Stück Verantwortung tragen. Das möchte ich deutlich machen. Vieles können wir nur ganz demütig aus Gottes Hand nehmen, damit da kein Missverständnis entsteht. Aber einige Beispiele, wo unsere Verantwortung deutlich wird, wo wir selber mit Verantwortung tragen. Wer sehr stark raucht, schädigt seinen Organismus, schädigt Leib, Seele und Geist, die gehören ja zusammen. Wer sich falsch ernährt, schädigt seinen Organismus. Ich habe nur diese beiden Dinge genannt. Das sind bekannte und ganz offensichtliche Beispiele. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Das sind bekannte, offensichtliche Beispiele. Aber das eben gezeigte Beispiel, Sie merken, geht noch tiefer. Die Zusammenhänge sind ganz kompliziert. Die Fehlhaltungen und auch die geistlichen Fehldeutungen bei uns Menschen sind versteckter. Es geht um Lügen, an die wir glauben. Es geht nicht darum, dass ich das jetzt verurteile, wer bin ich? Es geht nicht darum, den leidenden Fehler und Sünden um die Ohren zu schlagen. Das wäre ja im höchsten Grade lieblos, ungeistlich, unbarmherzig, sondern in dieser Einstellung verbirgt sich Hoffnung, wenn wir sagen, der Punkt nochmal, viele Krankheiten, viele Störungen sind hausgemacht. Wir haben da unsere Hände mit zugewaschen. Das ist Hoffnung und wir leben als Christen von dieser Hoffnung. In dieser Haltung liegt Zuversicht begründet. Wir haben durch Fehlverhalten, Störungen, vielleicht sogar Krankheiten mit verursacht. Wir können durch Buße und Sinnesänderung als Christen heil werden, unser Thema. Wir können vorsichtig formuliert in unserer gesamten Persönlichkeit etwas mehr gesunden. Jede Verbesserung ist ein Gottesgeschenk. Alle Organe können seelische Probleme und Verletzungen ausdrücken. Nochmal. Alle Organe, vom Scheitel bis zur Sohle, unsere Haut, wie viele Dinge reagieren wir über unsere Haut ab? sind Probleme, die viel tiefer sitzen. Wir gehen dann nur zum Hautarzt, ein bisschen Salbe drauf. Symptomkosmetik häufig. Ist das deutlich geworden? Weil die Probleme viel tiefer sitzen. Oft reden wir mit dem Organ, das am stärksten betroffen ist. Ich habe heute Morgen in der Predigt ein Beispiel erzählt. Aber jetzt ein anderes. Ich denke an eine Frau mit Herzrhythmusstörungen. Man sollte meinen, das ist doch eine ordentliche Körperkrankheit. Das ist es vielleicht auch häufig. Aber was wird denn hier gespielt? Was hat das denn mit Seelsorge zu tun? Sie ist Lehrerin. Ihr Mann ist Ingenieur. Sie spricht mit dem Herzen. Sie spricht aus dem Herzen. Sie hat das Herz auf der Zunge. Sitzen hier heute Nachmittag auch einige, die das Herz auf der Zunge haben. Meist gehört dazu ein Partner, der hat das Herz ganz innen drin. Ja, da kommt nichts raus. Ja, so ein bisschen introvertiert, nach innen gekehrt. Es lohnt sich nicht, darüber zu reden, was man da so alles auf dem Herzen hat. Ja, aber der andere, der redet alles hier raus. Ja, ein kurz und sieben lang. Immer Kleinigkeiten. Und der andere, für ihn ist das Blech. Für ihn ist das Blödsinn, dass man über sowas reden kann. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich Ihnen das gerne so an Beispielen mal verdeutlichen. Wenn jemand sagt, nicht wahr, Herr Rute, helfen Sie mir mal. Ich bin Diplom-Ingenieur, 140 Angestellte. Ich habe noch niemals erlebt, sagt dieser Mann, wenn das jemand zu mir kommt, der nicht ein Problem hat. Das gibt's überhaupt gar nicht. Und meine Frau kommt zu mir und sagt, ich will mit dir reden. Dann sage ich, worüber denn? Da sagt sie, über nichts. Da habe ich zu ihr gesagt, sag's deinem Friseur. Und er fragt mich, Herr Rute, ich verstehe die Welt nicht, wieso kann man über nichts reden? Doch, das kann man. Verstehen Sie das? Diese Frau auch, sie spricht mit dem Herzen und aus dem Herzen. Sie hat das Herz auf der Zunge. Der Mann ist in der Stahlbranche tätig. Ja, Sie lachen, die haben es verstanden. Mit eiskaltem Stahl hat er zusammen. Was er denkt, da hat er einen Rechenschieber in der Hand, ja? Sie arbeiten mit Gefühl und Wellenschlag. Nicht, dass das eine gut und das andere falsch. Nein, beide Menschen müssen wir ernst nehmen. Beide haben Jesus lieb, ja? Aber so arbeitet und denkt und lebt und liebt und liebt jeder. Er versteht die Sprache des Computers und den Rechenschieber. Das Herz hält er für eine wunderbare Pumpe, aber nicht für mehr. Ein Arzt für Inneres hat mir die Frau überwiesen. Sie spricht mit dem Herzen, um dem Partner zu zeigen, was gespielt wird. Ihre Seele leidet. Sie kommt seelisch zu kurz. Sie reagiert mit dem Organ, das die Seele am stärksten vernachlässigt hat. Sie fühlt im tiefsten Herzen sich alleingelassen. Im tiefsten Herzen fühlt sie sich nicht geliebt. Ihr Herz schreit, ihre Seele schreit, ihr Herz gerät aus dem Schritt, das Herz stolpert. Ich lade über die Frau den Mann ein. Er kommt widerwillig, weil er das alles nicht versteht. Das ist doch Arztsache. Wie kann man damit zum Seelsorger gehen? Was hat denn der damit zu tun? Und dann sitzt der Mann mit da, ganz weit ab von seiner Frau. Er versteht die nicht. Und dann lernt er Händchen halten. Das hält er sowieso für Blödsinn. Dann lernt er Händchen halten. Muss man lernen. Es gibt Leute, die müssen das lernen, systematisch. Ja? Vor der Ehe, wenn man so in der Pubertät ist, da jubiliert man da nur so. Da hat man so alle Gefühle. Ja? Aber wenn man ein paar Jahre älter ist, ist auf einmal, als wenn die weg wären. Ja? Sagen doch manche junge Leute, auch wenn du älter wirst, kommen, sind die Gefühle weg. Nein, das stimmt nicht. Da sitzt dieser Mann und lernt systematisch Händchen halten. Reden kann er ja nicht viel. Aber dann soll er wenigstens zärtlich sein. Er soll wenigstens sich um... Sehen Sie, Gottes Heil für den ganzen Menschen. Wir sollten noch mal darauf aufmerksam gemacht werden. Ein gutes Zeichen. Man kann das pessimistisch sehen, ja? Uns fällt das auf den Kopf. Wir können das ganz positiv sehen. Gott redet mit uns. Er hat es gewagt, von oben nach unten zu uns zu kommen. Verstehen Sie? Wie denken wir eine Sache? Wie glauben Sie eine Sache? Da geht es los. Spüren Sie, wie unsere Seele beteiligt wird? Klammer zu. Hier zu der Frau zurück. Im tiefsten Herzen allein gelassen. Der Mann muss das lernen. Dass er Zärtlichkeit lernt. Reden zu lernen. Bei ihr zu sein. Und je mehr er das gelernt hat, dass er sein Herz mitteilt, dass er sich preisgibt, dass er mit ihr redet, da ließen ihre Herzrhythmusstörungen nach. Genau so wurde sie heil. Das ist kein Unsinn, den ich Ihnen hier sage. In dem Maße, wie die Beziehung geheilt wurde, wurde die Ehe verbessert, gingen die Herzrhythmusstörungen zurück. Deutlich wird, Herzrhythmusstörungen sind sehr häufig, nicht immer, damit kein Missverständnis entsteht, ein Symptom für tiefer liegende Probleme. Was können wir tun, um seelische Schmerzen, um seelischem Leiden vorzubeugen? Was müssen wir als Christen beachten, wenn wir uns seelisch nicht unter Druck setzen wollen? Was können wir tun, dass der ganze Mensch in wirkliche Befreiung, eine wirkliche Befreiung von Christus erlebt? Denkanstoß Nummer 1. Wir müssen lernen, für unsere Gefühlsreaktionen die Verantwortung zu übernehmen. Nochmal der Satz. Wir müssen lernen, für unsere Gefühlsreaktionen die Verantwortung zu übernehmen. In Amerika gibt es einen Psychiater, sagt das ausdrücklich dabei, und einen Therapeuten, William Glasser, der Begründer der sogenannten Realitätstherapie. Können Sie wieder vergessen. Er arbeitet bei seelischen Störungen, bei seelischen Konflikten in erster Linie mit dem Begriff Verantwortung. Es reizte mich, darüber ein paar Gedanken zu sagen, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Verantwortung wurde völlig klein geschrieben, ja? In der Pädagogik, in der Psychologie, überall, auch in der Theologie häufig, haben wir das erlebt. Verantwortung, ein wesentlicher Begriff. Er arbeitet mit diesem Begriff, wenn es um seelische Störungen geht. Glasser kann folgende Sätze sagen, und es sind Kernsätze dieser Therapie. Die heißen, Zitat, die Menschen handeln nicht verantwortungslos, weil sie krank sind, sondern sie sind krank, weil sie verantwortungslos handeln. Und ein weiteres Zitat, das ist noch dicker. Wir schlagen vor, schreibt er, diese Etikettierungen, welche nämlich? Neurose, Psychose, psychotisch, schizophren und wie die Begriffe alle heißen mögen, als Beschreibungen eines besonders unverantwortlichen Handelns aufzufassen. Wir hoffen, dass der Leser verantwortlich für geistig gesund und unverantwortlich für geistig-seelisch gestört einsetzen wird. Soweit das Zitat eines Psychiaters. Wenn es ein Theologe gesagt hätte, wäre ich innerlich hochgegangen. Darf ich das mal sagen? Aber es hat ein Psychiater gesagt, der mit solchen Krankheiten täglich zu tun hat. Wer vor der Verantwortung flieht, liebe Schwestern und Brüder, schiebt die Verantwortung auf andere. Auf die Eltern, kennen wir das. Auf die Umwelt, auf die Erbanlagen natürlich. Was haben wir nicht alles geerbt? Nicht? Ach du liebe Zeit, von unserer Mutter, vom Vater, vom Großvater und so weiter. Da schieben wir es drauf. Auf die Triebe, auf die Triebkraft. Das ging schon im Paradies los, bei Adam und Eva. Seit es Menschen gibt, wird dieses Verschiebespiel praktiziert. Gott fragt den Adam, was hast du gemacht? Nein, Herr, sagt er, ich war das nicht. Die Frau, die du mir gegeben hast, zwei Schweinereien in einem Satz. Dann fragt er die Frau, was hast du gemacht? Nein, sagt die Frau, ich war das nicht. Die Schlange, dieses abscheuliche Wesen, dieses doppelzüngige Luder, das hat mich verführt. Merken Sie? Wir reden uns raus. Selbstrechtfertigungen, von denen wir heute Morgen gesprochen haben, Lügen, an die wir glauben. Lügen, an die wir glauben. Glauben Sie auch, dass Adam und Eva daran geglaubt haben, was sie gesagt haben? Das ist wichtig zu hören, ja? Wir sind für unsere Gefühlsregungen verantwortlich. Wir sagen gerne, irgendetwas regt mich auf. Nicht, ich rege mich auf, nein, irgendetwas regt mich auf. Die Kinder, die Eltern, der Staat, die Schule und natürlich Gott nicht zu vergessen. Die Nachrichten im Fernsehen ärgern mich, sagen wir. Das Verschiebespiel, liebe Geschwister, muss aufhören. Wie muss es heißen? Ich rege mich auf. Ist das deutlich geworden? Niemand anders. Ich rege mich auf. Noch weiter. Ich mache mich verrückt. Nicht die anderen. Nicht die Vererbung. Ich mache mich verrückt. Was liegt für uns Christen für eine Hoffnung da drin? Was liegt für uns Christen eine Zuversicht da drin, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier sagen? Ich ärgere mich. Ja, wer denn sonst? Die anderen? Der Partner? Die Kinder? Nein, das sagt die Bibel schon, Römer 14, ja, können Sie nachschlagen. Da beruft sich Paulus auf Jesus, indem er sagt, meine Meinungen bestimmen das, was ich tue. Wie ich überzeugt bin, da steht da. Meine Überzeugungen bestimmen das, was ich erlebe. Nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Wollen Sie sich ärgern, ärgern Sie sich. Wenn Sie bereit sind, Ärger sich zu ärgern und wollen das, dann ärgern Sie sich auch. Können Sie sich vorstellen, dass man hergehen kann und sich nicht zu ärgern? Kann man sich das vorstellen? Können Sie darum beten, dass Sie sagen, Herr, gib mir jetzt die Kraft, dass ich mich nicht aufrege wie verrückt? Dass ich mich verrückt mache? Gibt es das? Aber viele Leute wollen das nicht. Die wollen sich ärgern. Die wollen sich verrückt machen. Die wollen den Streit, ob sie mir das glauben oder nicht. Zum Streiten gehören immer zwei. Immer zwei. Wenn Sie mit mir streiten wollen, heute Nachmittag, und ich will nicht, ich lächle Sie an, gibt's keinen Streit, ja? Aber wenn ich das will, wenn ich mich entschieden habe, dann sage ich, du hast mich geärgert, und dann gibt's einen Streit. Ist das deutlich geworden? Liebe Geschwister, machen wir uns das klar. Reden wir uns nicht an Dingen heraus, wo wir uns nicht herausreden sollten. Denken an Stoß Nummer 2. Ich kann eine erfolgsorientierte Blickrichtung einüben. Wir haben das eben gesehen mit dem Plakat. Ich kann natürlich jetzt hergehen und sagen, das ist doch eine Schweinerei, das ist doch keine saubere Arbeit. Wie kann man denn also sowas da machen? Und wir regen uns auf, statt zu sagen, wir sehen es positiv. Unser Herr hat das Ding fallen lassen da. Er wollte uns irgendwie da nochmal was zeigen. Jetzt ist das Ding da weg. Umso mehr haben wir vor Augen, Gottes Heil für den ganzen Menschen. Positive Thinking. Es ist möglich, es liegt an uns. Ich kann eine erfolgsorientierte Blickrichtung einüben. Was sehen wir? Das Positive oder das Negative? Liebe Schwestern und Brüder, was sehen Sie? Die Rosen oder die Dornen? Den Erfolg oder die Fehler? Wenn Ihr Kind nach Hause kommt, was sehen Sie zuerst? Die Fehler oder den Erfolg? Nur hättest du doch nur diese zwei kleinen Fehler nicht gemacht, dann hättest du eine Eins. Kennen Sie das? Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht heller Wahnsinn an dieser Stelle? Darf ich es so deutlich sagen? Und wir machen uns verrückt, unser Kind mit dazu. Durch einen falschen Ehrgeiz. Was sehen wir? Den Rosengarten oder das Mistbeet? Der amerikanische Arzt Dr. Macmillan schreibt in einem Buch, als Arzt auch, Zitat, durchs gleiche Gitter schauen zwei Männer in die Ferne. Der eine sieht Morast, der andere sieht die Sterne. Der bedrückte Gefangene, schreibt hier jetzt Macmillan weiter, entwickelte Stresssymptome im Körper und öffnete sich vielen gefährlichen, vielleicht sogar tödlichen Krankheiten. Eine Untersuchung seines Blutes hätte überdurchschnittliche Mengen schädlicher chemischer Stoffe ergeben. Diese Substanzen werden von Drüsen erzeugt, angeregt durch seelische Reaktionen. Durch welche? Durch Bedrücktsein, durch Bitterkeit, durch Zorn, durch Hass, durch Angst und Furcht. Deutlich geworden? In der Tat, wir entscheiden uns für Bitterkeit. In der Tat, wir praktizieren Zorn und Hass. Und wir können uns an eine andere Blickrichtung gewöhnen. Machen wir uns klar, Bitterkeit, Hass und Zorn sind nicht nur negative Stimmungen, sie beeinflussen auch das Drüsensystem, den gesamten Organismus, das Blut in jeder Zelle. Unser Gott ist schon ein geheimnisvoller, wunderbarer Gott. Aber er will auch, dass wir über diese Dinge heil werden können. Was kann ich tun? Wenn ich abends im Bett liege, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, ja, und hier sitzen vielleicht so eine Reihe Pessimisten unter Ihnen, die zunächst immer das Negative sehen. Sie wissen ja, was Pessimisten sind. Nicht? Das sind Leute, die sitzen in der Dunkelkammer und fabrizieren nur Negative. Wenn ich abends im Bett liege, kann ich einige Minuten lang still werden. Ich kann es ins Gebet hineinnehmen. In das Gebet, was war heute gut, Herr? Was war heute erfreulich, Herr? Was war ermutigend, Herr? Wo sollte ich etwas fortsetzen? Was sollte ich verstärken? Als Christ kann ich gezielt beten. Wofür habe ich heute zu danken? Liebe Geschwister, wenn es mir manchmal so ein bisschen dreckig geht, ich weiß nämlich auch, was Depressionen sind. Ich weiß es. Dann bete ich, Herr, jetzt gib mir die Kraft, dass ich für 20 Dinge danke heute Abend. Für 20 Dinge. Ehe bete ich nicht weiter. Die Dinge will ich dir erst sagen. Machen Sie das mal, ja? Wenn Sie so richtig down sind, ja? Dann fallen Ihnen nur 3, 4 gute Sachen ein. Die anderen, die taugen alle nichts. Kennen Sie das? Und dann ist es gut, wenn wir das lernen, wenn wir das einüben. Vor uns selbst und vor dem lebendigen Gott. Das Positive zu sehen, das Gute zu sehen, zu danken. Danken hinterlässt im Organismus positive Spuren. Danken ändert unser Denken. Solche gezielten Kurskorrekturen verändern meine Blickrichtung, korrigieren meinen Pessimismus, korrigieren meine negative Erwartungshaltung. Und nun der letzte Punkt. Frieden durch Vergebung. Frieden durch Vergebung. Wer Buße tut, muss sein Denken ändern, muss seine irrigen Ziele ändern, muss seine ungeistlichen Motive, die dahinter stehen, ändern. Wenn die Seele streikt, leben wir in der Regel falsch. Wir lieben falsch, wir arbeiten falsch und wir glauben in der Regel falsch. Beten Sie darum, dass unser Herr Ihnen Ihre falschen Motive, Ihre falschen Denkmuster, Ihre negativen Gesinnungen deutlich macht. Wer die erkennt, und bekennt, wer die sich vergeben lassen kann durch unseren Herrn, der erlangt Frieden. Der eben schon zitierte Dr. Macmillan beginnt sein Buch Vermeidbare Krankheiten mit dem Satz, Frieden bekommt man nicht durch Tabletten. Ja, ist richtig. Frieden nicht. Ein Stück Ruhe ja. Das ist gar keine Frage. Man sediert. Da werde ich schon ruhig, das ist ganz richtig, aber ich habe keinen Frieden. Zufriedenheit bekomme ich nicht durch Tabletten. Zufriedenheit, da steckt das Wort Friede drin, bekomme ich durch Jesus Christus. Frieden habe ich, wenn ich mit Jesus versöhnt bin. Frieden habe ich, wenn der ganze Mensch in Christus heil geworden ist. Frieden habe ich, wenn ich Gram, was wir bei dem Affen gehört haben, aber wir kennen den ja auch, an Christus abgeben kann. Frieden habe ich, wenn ich Rachegefühle und Rachegedanken, ich bin immer wieder erstaunt, dass gläubige Leute so auf der siebten Sohle unten unglaublich rachsüchtig sind. Können Sie sich das vorstellen? Darf ich das hier von dieser Stelle aus sagen, in einem gottesdienstlichen Raum? Dass viele Frauen oft sich im Bett verweigern. Wissen Sie auch, dass das ein Racheakt ist? Häufig ein Racheakt ist gegen den Partner. Das ist nicht eine Körperkrankheit, das ist eine seelische Störung. Das ist eine Beziehungsstörung. Das ist eine Vertrauensfrage, die nicht in Ordnung ist. Die Menschen sagen mir aber oft, ich vertraue meinem Herrn blindlings. Aber dem Partner vertraue ich nicht. Ist so komisch, ne? Frieden habe ich, wenn ich mein Misstrauen nicht kultiviere. Frieden habe ich, wenn ich meinen Ehrgeiz, den falschen, verringern kann. Frieden habe ich, wenn ich Neid und Eifersucht nicht pflegen muss. Ich habe nur drei Dinge genannt. Frieden muss in drei Richtungen sich bewähren. Ich habe wirklich Frieden mit Jesus. Eine Dimension. Ich habe wirklich Frieden mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Nächsten. Und ich habe Frieden mit mir. Das ist übrigens etwas, was wir oft schlabbern, vergessen. Nur wenn ich Frieden mit mir habe, habe ich Frieden mit dem anderen. Ist das klar? Wer keinen Frieden mit sich hat, hat keinen Frieden mit dem anderen. Überlegen Sie das mal, wie das zusammengehört. Und darum die drei Dinge. In allen drei Aspekten Friede. Friede mit ihm. Viele sagen, sie hätten Frieden mit Gott, Frieden mit Jesus. Ich glaube Ihnen das. Aber sie leben mir oft auf dieser Ebene, im Zwischenmenschlichen und im Verhalten zu sich selbst, dass dieser Friede nicht eingekehrt ist. Wir haben heute Morgen von den Lügen gesprochen. Könnte es sein, dass wir uns an dieser Stelle belügen? Es kann sein, dass die Seele schreit. Dann schreit die Seele. Dann macht sich unsere Seele bemerkbar. Ich möchte abschließen. Gott schenke uns, dass wir insgesamt alle miteinander, ich auch, hellhöriger werden für Probleme, für Störungen, manchmal auch für Krankheiten. Gott schenke uns, dass wir hellhöriger werden, wenn unsere Organe reden, heute Morgen, wenn unsere Seele etwas uns mitteilen will, wenn wir unzufrieden sind, wenn wir pessimistisch sind, wenn wir resigniert sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn unsere Seele schmerzt, wenn unsere Seele schreit.